11. El Rocío, 2006. Arthur kommt sich vor wie die einzige Figur in einem Videospiel, als er durch diese neue Wohnstraße auf das Haus zugeht, in dem Princeton jetzt mit seiner Mom wohnt. Eine Siedlung, wie sie in letzter Zeit hier immer öfter aus dem Boden gestampft werden. Zeilen von pittoresken Häusern mit Vorgärten, die von weiß lackierten Holzzäunen eingefasst sind. Der Rasen und die Hortensienhecke sind der Vorgarten gewordene Spießertraum. Und wie die haushohe Tafel an der Einfahrt weiter vorne in der Straße wissen lässt, bereits ab 390.000 Euro zu haben. Die Hecken müssen nahezu rund um die Uhr bewässert werden, weil Hortensien zwar eine, vor allem bei Deutschen, beliebte Gartenpflanze sind, für Andalusien aber deutlich zu viel Wasser schlucken. Zwei in Singvogelfarben gestrichene Häuserzeilen, der immergrüne Rasen und der weiß lackierte Zaun. Zusammen ein Bild maximaler Künstlichkeit. Wie der einzige Mensch fühlt sich Arthur, als er sich vollkommen allein seinen Weg durch diese Bonbonlandschaft bahnt. Lächerlich gemacht von der Nachmittagssonne, die ihn anstrahlt, als wäre es längst altmodisch, aus Fleisch und Blut zu sein. Arthur geht in der Mitte der Straße. Dort vorne ist, was einmal ein Dorfladen werden will, mit einer leeren Theke hinter abgeklebten Schaufenstern. Aber nicht einmal diese Plane flattert im Wind. Außer den eigenen Schritten hört Arthur nichts. Kein Vogel singt, kein Telefon vibriert. Nirgendwo schließt ein Hausmeister eine Tür. Auf dem Goldplatz, den man hinter der Siedlung kraftgrün in die Steppe gekotzt hat, spielt niemand. Arthur braucht eine ganze Weile, um zu kapieren, dass es so auch gedacht ist. In diesen Cocktail-Backyards hinter den Häusern soll niemand sitzen. Die Polstermöbel werden gar nicht ausgepackt. Denn außer Princetons Mom bewohnt niemand eine Geldanlage. Niemand ist verzweifelt genug und wird freiwillig zum Hausgeist einer Geisterstadt. Aber freiwillig war es ja auch nicht. Arthur betrachtet seinen mitwabernden Schatten auf dem heißen Asphalt. Fast kreisförmig die Ausbuchtung der beiden Bierflaschen in seiner Umhängetasche. Zwischen die Flaschen hat er einen dünnen Pullover gesteckt, aber ab und zu schlagen sie aneinander. An dem feuchten Fleck an seiner Hüfte bemerkt Arthur, dass das Bier langsam warm wird. Er hustet. Etwas muss er dieser toten Stille entgegenhalten. Sonst erschlägt ihn noch das Lebenszeichen, das jetzt gleich diese Tür öffnen wird, hinter der Princeton mit einer Frau lebt, die die Scheidung von ihrem Mann jetzt hauptberuflich macht. Aber nichts rührt sich. Arthur hat nicht viel nachgedacht über die Häuser der Eltern, aber jetzt denkt er, wie ist es denn mit unserem? Diese Wohnung ganz oben im dritten Stock, das leere Zimmer von Klaus. Arthur ist eigentlich der Einzige, der sie tatsächlich bewohnt, der Maria, die Putzkraft, hereinlässt, grüßt, bezahlt, verabschiedet. Arthur lebt zwischen den Stoffblumen in den hüfthohen Glasvasen und der weißen Ledersofalandschaft. Er hat sich an Maria gewöhnt, die spanischen Privatfernsehsender, die rumpelnde Waschmaschine. Er ist es, der den Kühlschrank leer isst, den Maria befüllt, und der den Müllsack mit hinunternimmt, wenn zwischen Marias Diensten wieder mal alles oben rausquillt. Der große Esstisch mit der Glasplatte ist auch so eine Geisterrequisite. Welche Gesellschaft soll hier jemals sitzen, wenn nicht einmal Marianne und Georg sich hinsetzen, um ein Brot zu essen und ihren Kaffee hinunterzustürzen? Ihren Espresso trinken sie wie die Geübten den Wodka. Augen zu, zack, runter damit. Die Kaffeemaschine ist das kommunikative Zentrum der Wohnung. Immer hat sie Aufträge an die Umgebung. Wasser nachfüllen, Bohnen leer, Kalkablagerungen entfernen. Dazwischen kurze Fragen ohne Blickkontakt. Wie läuft es beim Fußball? Arthur geht nicht mehr hin. Miller und Princeton auch nicht. Aber Marianne und Georg das zu erklären, würde länger dauern als bis zum nächsten Befehl. Mahlwerk entölen. Da haben wir's. Die Arbeit geht nie aus. Tschüss, tschüss, Schultertaschen wehen, Sakkos werden übergeworfen, Türen fallen ins Schloss. Parfümfahnen und warmer Duschgeruch wehen ihnen noch aus der Kleidung, bleiben länger als sie selbst. Wohnungstür, Liftsignal, dann ist es so still wie auf der Schwelle, auf der Arthur jetzt auf ein Lebenszeichen wartet. Das Haus von Millers Eltern, die Steilküste, die Zufahrt, die Angestellten, der Code für das automatische Tor, die Zypressen wie eine stumme Armee, die Makellosigkeit, die sogar der natürlichen Überbelichtung standhält. Dass die Eltern diese Häuser und Wohnungen einkaufen,